Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
So, das war nicht abgesprochen, aber vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ich hoffe, das geht jetzt nicht von der Predigtzeit ab, oder? Ich habe noch ein bisschen. Super, ich freue mich, wieder hier zu predigen. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe, glaube ich, jetzt 2 Monate nicht mehr in unserer Kirche gepredigt. Deswegen freue ich mich sehr, heute die neue Serie zu starten. Bin sehr dankbar, Pastor dieser Kirche sein zu dürfen. Bin dankbar für das fantastische Team, das immer wieder die Extrameile geht. Auch, dass wir heute wieder den Eltern-Kind-Bereich aufmachen konnten. Vielen Dank auch Raffi für die Moderation. Hast es richtig super gemacht. Vielen Dank, Team. Vielen Dank auch, dass der Beamer läuft. Da haben wir heute auch schon geschwitzt. Also wir haben wirklich viele, viele fleißige Helfer. Es ist wirklich genial. Und Vanessa ist heute wieder da, dass wir ein bisschen Kaffee und Getränke nach dem Gottesdienst genießen können. Das ist super. Für alle, die online zugeschaltet sind, wir starten in unsere neue Predigtserie. Der Monat August ist immer so ein Monat, wo wir versuchen als Kirche ein Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, irgendwie wieder näher zu Gott, weil die Urlaubszeit manchmal eine Zeit ist, wo wir nicht nur Urlaub von der Arbeit machen oder Urlaub von Schule machen, sondern oft passiert es auch, dass wir Urlaub von Gott machen. Und wenn man Leute fragt, eine Umfrage macht, wann fühlst du dich am weitesten weg von Gott, würden die meisten sagen, am Ende des Sommers. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese 21 Tage des Gebets im August haben, um einfach bewusst wieder unser geistiges Leben zu stärken. Unsere Kirche ist aufgebaut auf Gebet. Wir haben gestartet, bevor wir den ersten Gottesdienst hatten, haben wir 21 Tage gefastet und gebetet. In dieser ganzen Zeit immer wieder bewussten Fokus drauf zu legen und zu fasten, beten, Gott zu suchen, sein Herz zu suchen. Ich bin überzeugt, dass all das, was wir erleben durften in unserer Kirche, all den Segen, den wir erleben durften, nicht das Produkt ist, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil Gott einfach so gut ist und seine Gnade einfach so wunderbar ist. Und im Januar haben wir unsere 21 Tage zum Kickoff des Jahres und dann im August nochmal, um einfach Gott zu suchen. Und wir haben die ganzen Infos, wie Raffi schon gesagt hat, in die Broschüre zusammengepackt. Aber ich möchte euch nochmal ermutigen. Wir haben freitags, jeden Freitag, egal ob 21 Tages Gebet oder nicht, wir haben jeden Freitag Frühgebet. Und wir machen es seit Corona online. Das heißt, es ist so einfach wie nie. Und wenn du sagst, ja, ich muss die Kinder fertig machen, gar kein Problem, klick dich einfach ein, mach dein Bild aus, Ton aus und sei einfach so dabei, während du die Brötchen schmierst oder sonst was machst. Aber lass uns einfach gemeinsam in die Zeit gehen und wir haben die Mittwochabende, werden wir Gebetsabende haben, wo wir verschiedene Sachen machen werden, um einfach als Kirche zusammenzukommen, um gemeinsam zu beten. Und wenn du noch nie bei so einem Abend dabei warst, dann lade ich dich ein, wirklich dabei zu sein, weil es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet. Und ich glaube, dass Durchbrüche geschehen werden, dass Dinge sich verändern werden und dass wir neu unseren Fokus auf Gott setzen. Und wenn es darum geht, Gott zu begegnen, weil das ist die Überschrift, Gott begegnen, brauchen wir nicht einfach nur eine weitere Predigt oder einen weiteren Podcast. Denn gerade in Deutschland ist es so, dass viele Christen eher einen kognitiven Glauben haben. Das heißt, unser Glaube ist auf Verstandesebene. Das, was ich weiß, ist im Kopf, aber Gott kann nicht vollständig verstanden werden, wenn er nicht auch erlebt wird. Und das ist unser Ziel bei all dem, was wir als Kirche tun, dass wir Möglichkeiten schaffen wollen, dass Menschen Gott erleben können. Denn wenn du eine Begegnung mit Gott hast, wird das komplett dein Leben verändern. Und deswegen diese Gottesdienste, Frühgebet, Gebetsabend in einer Ausrichtung, Möglichkeiten zu schaffen, dass du dich auf die Reise machen kannst, egal wo du in deinem Glauben bist, einen nächsten Schritt näher zu Gott zu gehen. Und deswegen ist auch diese Predigt und die ganze Predigtserie nicht das Ziel, noch mehr Theorie euch anzuhäufen, dass ihr noch mehr Wissen habt, sondern eher eine Herzensvorbereitung für diese 21 Tage des Gebets. 2. Korinther 3, Vers 16, damit möchte ich gerne anfangen. Dort heißt es, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Ich finde interessant, hier steht, wenn jemand dem Herrn sich zuwendet. Das heißt, jemand ist irgendwen. Egal, ob du Christ bist, nicht Christ bist, wenn du dich Gott zuwendest, dann tut Gott etwas. Und zwar der Schleier wird weggenommen. Der Schleier oder Vorhang, wie eine andere Bibelübersetzung es sagt, hat für uns nicht viel Bedeutung. Aber damals für die Israeliten war es das Symbol von der Trennung zwischen der Gegenwart Gottes und ihnen. Und wenn es heißt, der Schleier wird weggenommen, heißt es, auf einmal ist keine Trennung mehr zwischen mir und Gott. Ich kann Gott begegnen. Und für uns heute heute wäre es so, wenn Leute sagen, ja, du hier in deinem Gottesdienst und du, was du hier mit Lobpreis hast, irgendwie habe ich es nicht so. Aber wenn sie einen Schritt auf Gott zutun, sagen, ich schaue mir das mal an, ich mache mein Herz dafür auf, dass was passiert ist, auf einmal, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, warum du in diese Kirche gehst. Jetzt weiß ich, warum du betest. Und das ist das, wenn wir uns bewusst entscheiden, uns Gott zuzuwenden. Dass wir feststellen, dass Gott nicht einfach nur ein Symbol oder ein Flanellbild aus der Kinderstunde oder irgendeine langweilige Geschichte aus dem Religionsunterricht ist, sondern dass er wirklich lebendig und kraftvoll ist. Und da heißt es weiter im 2. Korinther 3, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das wird passieren, wenn du dich Gott zuwendest. Es wird Freiheit in dein Leben hineinkommen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes und nicht, dass irgendein Mensch an dir rumdoktert, sondern Gott möchte etwas in dir tun. Durch eine Begegnung mit Gott werden wir umgestaltet, werden wir verändert von innen heraus. Und das versuchen wir zu ermöglichen. Wir sagen immer in unserer Kirche, wir sind nicht hier, um Menschen zu verändern, wir sind hier, um Menschen zu lieben. Gott ist derjenige, der etwas in uns verändern möchte. Und heute sprechen wir über den Bereich, den Gott am liebsten anfangen möchte, in uns zu verändern und wo wir Veränderung brauchen. Und zwar ist das der Bereich unserer Überzeugung von uns selbst, unser Selbstbild. Das Erste, was Gott tut, ist, die falschen Bilder, die wir in uns tragen, von uns selbst zu verändern. Denn wir alle werden geprägt. Jeder von uns ist geprägt vom Leben. Das Erste, was wir tun, wenn wir morgens aufstehen und uns fertig machen, wir schauen in den Spiegel und gucken kurz, ist alles ready? Ich bin ready für die Arbeit. Und so schauen wir, wenn es um unser Leben geht, oft in einen Spiegel, der geprägt ist von verschiedenen Dingen. Das heißt, wir schauen nicht oft direkt in den Spiegel, sondern das, was passiert ist durch unser Leben, durch die Ereignisse, die wir haben, dass sich etwas über den Spiegel legt und wir nicht genau sehen, wer wir eigentlich wirklich sind, sondern wir schauen in den Spiegel, aber sehen uns gar nicht wirklich. Für unser Selbstbild gesprochen ist, wir definieren uns und sehen uns im Spiegel verschleiert durch Beziehungen, die uns geprägt haben, durch unsere Erziehung, durch Freundschaften, aber wir sollten uns nicht durch diesen Schleier, der sich darauf gelegt hat, definieren, sondern wir sollten uns so definieren, wie die Bibel gerade gesagt ist, indem wir konkret in den Spiegel schauen, auf einmal feststellen, hey, so bin ich eigentlich wirklich. Dafür bin ich eigentlich geschaffen. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, du bist nicht das, was Menschen über dich gesagt haben. Du bist nicht das, was du vielleicht getan hast, sondern du bist das, wozu ich dich geschaffen habe. Und jedes Mal in der Bibel, bevor Gott jemanden beruft und sagt, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Das Erste, was Gott macht, ist, hey, ich habe einen Plan für dein Leben, aber lass mich kurz ein paar Dinge richtig machen in deinem Leben, wo du falsche Überzeugungen von dir hast, sodass du nicht einen falschen Weg gehst. Und vielleicht kennt ihr das Disney-Märchen, wenn ihr kleine Kinder habt, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und in dem Märchen gibt es die böse Königin. Und die geht immer wieder zu ihrem Spiegel und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und sie ist auf der Suche nach dieser Anerkennung und Bestätigung von diesem Zauberspiegel. Aber sie bekommt sie irgendwie nicht zurück, weil immer irgendeiner besser, schöner und stärker ist. Und wenn wir diese Geschichte, das Märchen lesen, dann müssen wir schmunzeln über diese böse Königin. Aber eigentlich sind wir genauso wie diese Königin, weil wir gehen zu dem Spiegel der Arbeit und sagen, hey, wer ist der Beste auf der Arbeit? Wer hat die nächste Gehaltserhöhung verdient? Wer hat die Beförderung verdient? Oder wir schauen in unser Leben weiter und gehen zu unseren Kindern. Wer ist der beste Vater im ganzen Land? Ah, boah, aber auf Instagram hat der gepostet, was er mit seinen Kindern macht. Dafür habe ich gar keine Zeit. Und wir schauen, oder wenn es um einen Partner geht, wer ist der beste Partner für mein Leben? Oder bin ich der beste Partner? Oder Social Media? Ja, nicht zu Social Media. Ganz, ganz, ganz falscher Spiegel. Oder du schaust dein Haus an und denkst, wer hat das schönste, das größte Haus? Wer hat den schönsten und größten Garten? Und irgendwie findet sich immer jemand anders, der doch einen schöneren, größeren, besseren oder größeres, besseres Bankkonto hat und wir sind auf der Suche nach dieser Bestätigung, aber wir schauen an den falschen Ort nach der Bestätigung. Wenn wir uns mit der Psychologie auseinandersetzen, haben Wissenschaftler festgestellt, dass unsere Unsicherheiten bezüglich unserer Identität daher kommen, dass wir in einen von drei Spiegeln schauen. Der erste Spiegel, das ist nicht Bibel, sondern Psychologie, der erste Spiegel ist der Spiegel des Versagens oder der Ablehnungen. Mit anderen Worten, du definierst dich anhand von dem, was du getan hast. Das heißt, du sagst, ich bin, was ich getan habe. Ich habe zu viel getrunken, bin Alkoholiker, werde nicht mehr rauskommen. Ich habe mein Geld verzockt, so bin ich einfach. Ich bin halt spielsüchtig. Zu sagen, du bist, was du getan hast, ist aber nicht richtig. Du lebst dann immer in der Vergangenheit. Ich bin geschieden, ich bin ein Beziehungskrüppel. Nein, das ist das, was passiert ist, aber das ist nicht deine Zukunft. Gott sieht dich nicht als das, was du getan hast, sondern was du werden kannst. Und ich möchte euch allen heute Morgen sagen, das ist das, was du vielleicht getan hast, was du erlebt hast, aber das bist du nicht. Gott möchte dich verändern, Gott möchte dich heilen. Den zweiten Spiegel, durch den wir sehr oft oder in dem wir sehr oft schauen, ist der Spiegel von sozialem Druck. Das bedeutet, du lässt andere definieren, wer du bist. Du sagst, ich bin, was sie sagen, dass ich bin. Ich bin, was sie sagen, dass ich bin. Ich bin, wie meine Eltern mich genannt haben oder mein Lehrer in der Grundschule. Du Dummerchen, du Tollpatsch. Bei einigen braucht es nur ein kleines Statement von den Eltern. Aber du bist nicht das, was deine Eltern und deine Lehrer über dich gesagt haben. Die Lehrer von Albert Einstein haben auch über sein Leben prophezeit, dass er es im Leben zu nichts bringen würde. Zu viele von uns vergleichen ihr Leben mit den Highlight-Stories von anderen auf Social Media. Aber du sollst aufhören, dich zu vergleichen, über Social Media unterwegs zu sein und das Fake-Leben mit deinem wahren Leben zu vergleichen. Wir wissen das eigentlich alle, oder? Aber trotzdem gehen wir immer wieder zurück und vergleichen unser Haus oder unseren Partner mit dem, was wir auf Instagram sehen oder unseren Körper mit dem, was uns da irgendwie verkauft wird. Und wir alle wissen, eigentlich ist es ja gar nicht die Wirklichkeit. Und dann schauen einige, der dritte Spiegel, in den Spiegel von Minderwertigkeit. Und ich muss sagen, da rutsche ich immer wieder rein und schaue in diesen Spiegel rein. Regelmäßig kämpfe ich mit dem Gedanken, hey, wer denkst du eigentlich, wer du bist, dass du dich hier hinstellst und den Leuten das erzählst? Setz dich doch erstmal mit deinen eigenen Problemen auseinander. Eine Stimme, die immer wieder sagt, ich bin nicht genug, es reicht nicht. Hey, irgendwie müsste ich doch ein besserer Vater sein. Es reicht irgendwie ein besserer Ehemann sein, ein besserer Pastor, mehr Zeit für die Leute irgendwie haben. Und hier sind wir alle und schauen in den Spiegel und sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Beste, Tollste, Schönste? Und wir kriegen nicht die Anerkennung zurück, die wir uns eigentlich wünschen. Aber wo findest du heraus, wer du eigentlich wirklich bist? Um herauszufinden, was etwas ist, musst du den einen fragen, der es geschaffen hat. Wenn du in ein Museum gehst, wir lieben das als Familie, in verschiedene Museen reinzugehen. Und manchmal gibt es Museen, da gibt es abstrakte Kunst. Und abstrakte Kunst kann schon sehr abstrakt sein. Du schaust das Bild an und weißt nicht, okay, ist das jetzt ein Haus oder ist das ein Pferd? Und wenn du wissen willst, was sich der Künstler gedacht hat, musst du die Beschreibung durchlesen. Und dann denkst du, ha, habe ich doch gleich gesehen, das ist ein Pferd gewesen. Aber so ist es auch mit uns Menschen. Wenn du wissen willst, okay, was ist der Plan eigentlich für mein Leben? Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wenn du das Potenzial ausleben möchtest, was Gott dir geschenkt hat, dann musst du den einen fragen, der dich geschaffen hat, der einen Plan für dein Leben hat. Und das ist unser Schöpfer, das ist Gott. Und er hat seinen Plan festgehalten, seine guten Gedanken für dein Leben in der Bibel, im Wort Gottes. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lies mehr in der Bibel, als dass du über Social Media unterwegs bist. Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander, was er über dein Leben zu sagen hat. Deswegen kommen wir in die Kirche, um Gottes Wahrheiten über unserem Leben zu hören. Deswegen sollten wir täglich in der Bibel lesen, um Gottes Wahrheiten in unser Herz reinzubekommen. Und ich kann immer wieder sagen, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, aber danke Gott, ich bin nicht mehr da, wo ich einmal war. Und das wünsche ich auch dir für dein Leben. Aber dafür müssen wir uns Zeit nehmen und Raum schaffen, in dem Leben genau in den Spiegel reinzuschauen. Weil Jakobus 1, Vers 23 sagt Folgendes. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleich jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz, in das Wort Gottes vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, der also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein,
bei allem, was er tut. Und da geht es ja um den Spiegel. Wir können in den Spiegel reinschauen. Und manchmal macht man das morgens so, Katzenwäsche einfach schnell fertig machen. Man geht weg. Aber eigentlich, wozu uns die Bibel ermutigt ist, Wort Gottes nicht einfach so zu lesen. Hey, okay, bevor ich schnell zur Arbeit gehe, ich lese nochmal einen Vers, damit ich meine religiöse Pflicht erfüllt habe. Aber das, was der Vers sagt, ist, hey, schau nicht nur kurz rein, weil manchmal hilft es morgens genauer in den Spiegel zu schauen. Und manchmal muss man dann diesen Schleier heben. Und manchmal stellt man auch fest, irgendwie ist hier noch Staub drauf und ich sehe nicht so richtig. Vielleicht sollte ich Licht anmachen, aber einmal stelle ich fest, direkt heute, mein erstes Date und auf der Nase, den roten Pickel. Zum Glück habe ich das gesehen. Schnell Make-up drauf und dann, was wir machen ist, ey, ich gucke nochmal, passt es auch wirklich? Und das ist der Gedanke, wenn es darum geht, dass wir uns vertiefen sollen ins Wort Gottes. Nicht einfach nur dieses kurze, okay, ich habe meine Pflicht getan und bin schnell wieder weg, sondern genau hinzuschauen. Hey, die Predigt, die ist nicht nur für meinen Nachbarn. Ich glaube, die trifft genau in mein Herz rein. Wir sollen uns Zeit nehmen, uns vertiefen in das Wort Gottes. Und deswegen auch diese 21 Tage. Wir können einfach sagen, okay, 21 Tage des Gebets, okay, heute beten wir dafür. Danke, Jesus, segne Sie. Amen. Super. Oder wir nehmen uns Zeit, um einfach zu sagen, vielleicht ist es nicht nur ein Monolog, den ich an Gott halte, sondern vielleicht ist es ein Dialog. Und während ich für etwas bete, wird Gott auf einmal zu mir sprechen und mich auf Dinge aufmerksam machen. Und dann kommt das tolle Versprechen in Vers 25. Wenn wir das tun, wenn wir uns Zeit nehmen, uns vertiefen, dann werden wir gesegnet sein bei allem, was wir tun. Und genau das sehen wir bei dem guten Mose. Mose in der Bibel, er war ein verkorkster Typ, absolut. Der hatte sowas von Identitätsprobleme, absolut. Als er geboren wurde, wollte der Pharao ihn und alle israelitischen Neugeborenen töten. Was für ein krasser Start ins Leben. Du bist noch nicht mehr richtig auf der Welt und dir wird nach dem Leben getrachtet. Das nächste, was passiert, seine Mutter will nicht, dass er stirbt, also flechtet sie einen Weidenkorb, macht ihn fertig, packt ihn in den Nil rein und hofft, dass er irgendwie überlebt, weil im Haus kann sie nicht halten, weil Kinder, je älter sie werden, umso lauter schreien sie, also Panik, irgendwo im Nil, am Wasser verstecken wir. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Aber da ist irgendwie die Schwester vom Pharao ist unterwegs und geht im Bad, da im Nil baden. Geh doch zu Hause baden. Nein, sie muss unbedingt im Nil baden, wo das Baby ist. Findet dieses Baby, denkt, oh, Baby, super, 9 Monate nicht schwanger. Ich kann es einfach so mitnehmen, nimmt es mit in den Palast. Und der Typ wächst auf und denkt, ich bin der Prinz von Ägypten. Und das ist irgendwie seine Identität. Er hat alles, was man sich wünschen kann, aber in ihm drin ist irgendwas, das ihm sagt, ich bin hier fehl am Platz. Irgendwie gehöre ich hier nicht rein in diese Familie. Irgendwie sehen auch alle anders aus und haben einen anderen Dialekt. Und er merkt, dass es irgendwas nicht rund ist und stellt hinterher fest, dass er nur adoptiert ist und gar nicht hier reingehört. Und das bringt ihn komplett durcheinander. Und er weiß gar nicht mehr, wer er eigentlich ist. Und das führt ihn dazu, dass er total verkorkste Sachen anstellt und sich auf Abwegen begibt und sogar einen Ägypter tötet irgendwann und dann weglaufen muss, weil er Angst hat, dass er selber ums Leben kommt. Und Mose ist jetzt 80 Jahre alt, lebt in der Wüste, immer noch am Kämpfen mit seiner Identität, wer er eigentlich wirklich ist, mit seinen Unsicherheiten. Und dann plötzlich sieht er einen brennenden Dornbusch. Und ich meine, der Typ ist in der Wüste, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass mal ein Dornbusch brennt. Aber als er genauer hinsieht, als er vertieft hinsieht, merkt er, dass der Busch nicht verbrennt. Und dann, was noch verrückter ist, der Busch fängt an, mit ihm zu sprechen und denkt so, okay, ich war hundertprozentig zu lange heute hier in der Wüste unterwegs. Irgendwas, ich habe, glaube ich, einen Sonnenstich. Aber der Busch spricht zu ihm und es ist Gott, der durch den Busch zu ihm spricht. Eine Stimme, die sagt, ich bin Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich habe einen Auftrag für dich. Aber bevor du diesen Auftrag erfüllen kannst, musst du wirklich wissen, wer du eigentlich wirklich bist. Und Mose reagiert mit all seinen Unsicherheiten, die sich angesammelt hatten. Über 80 Jahre. Der war kein Teenager mit seinen Pubertätsproblemen. Nein, er war ein erwachsener Mann, der trotzdem unsicher in seinem Alter war. Und all diese Unsicherheiten kommen hervor. Denn seine Reaktion, als Gott sagt, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Seine Reaktion ist, die erste, wir werden 4 Statements anschauen. Das erste Statement ist, wer bin ich? Gott beruft ihn. Der Gott des Himmels, brennender Dornbusch. Und alles, was hineinfällt, ist, wer bin ich? 2. Mose 3, Vers 11 bis 12. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Bin ich jetzt Israelit? Bin ich Ägypter? Bin ich Prinz, Hirte? Bin ich der Befreier? Gott antwortet ihm, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Gott, bist du dir sicher? Hast du nicht mitbekommen, wie ich den Ägypter umgebracht habe? Ich bin ein Mörder. Ich kann dein Volk nicht leiten, das ist viel zu groß. Ich kann Schafe weiden, aber keine Menschen. Und ist euch aufgefallen, wie Gott auf sein Wer bin ich reagiert? Er antwortet wie folgt. Als Mose sagt, wer bin ich, darauf antwortet Gott, lass mich dir etwas über mich sagen. Ich werde bei dir sein. Mit anderen Worten, sie werden gar nicht dich erkennen, weil ich mit dir unterwegs sein werde. Und das hilft mir für meine Predigten. Wenn ich denke, okay, jetzt muss ich mich da hinstellen und soll irgendwas erzählen, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen kann und ich finde dir hoffentlich die richtigen Worte, dass ich weiß, hey, die Leute brauchen nicht einfach nur nette Worte vom netten Pastor mit ein paar Witzen dabei, sondern das, was sie brauchen, ist, dass Gott, du zu ihnen sprichst. Deswegen ist mein Gebet vor jeder einzelnen Predigt, dass ich sage, die Worte vom Psalmisten, dass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens wohlgefällig vor dir seien. O Herr, mein Fels und mein Erlöser, das ist mein Gebet. Gott, lass es nicht einfach nur nette Worte sein, sondern lass es Worte sein, die ins Herz gehen. Und wenn es göttliche Worte sind, dann werden sie Frucht bringen. Wir dürfen von Mose lernen, dass wir uns nicht länger über unsere Fehler definieren, sondern was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Und deswegen schreibt Paulus, der nebenbei auch ein Mörder gewesen war, ist schon interessant, Gott hat ein Faible dafür, die schlimmsten Leute auszusuchen, zu sagen, hey, egal was du Schlimmes gemacht hast, ich habe gute Gedanken und Pläne für dein Leben. 1. Korinther 15, Vers 10, dort heißt es, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Und das sollte unser Statement sein, wenn rauskommt, wer bin ich? Zu sagen, ich bin, der ich bin, durch die Gnade Gottes. Ich bin, der ich bin, durch die Gnade Gottes. Ich bin ein Vater durch die Gnade Gottes. Gott hilft mir, schenkt mir Gnade. Schenkt mir Gnade als Pastor, als Leiter, als Ehemann durch die Gnade Gottes. Ich möchte mich nicht auf meine Kraft und meine Fähigkeiten verlassen, sondern durch die Gnade Gottes bin ich, wer ich bin. Und dann kommt die zweite Reaktion von Mose. Die zweite Reaktion von Mose war, wer bist du? Wer bist du? Menschen, die unsicher bezüglich ihrer Identität sind und wer sie sind, sind auch oft unsicher, wer eigentlich Gott ist. Wenn du mit Minderwertigkeit und Unsicherheit und sozialem Druck zu kämpfen hast, dann hast du dich noch nicht wirklich entschieden, wer eigentlich Gott für dich ist. Und lass mich das bei Mose kurz zeigen. Okay, du bist also mit mir, aber, 2. Mose 3, Vers 13 und 14, aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Interessant ist, es ist nicht mein Gott, sondern der Gott eurer Vorfahren. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Ich kenne doch nicht mal deinen Namen. Du sprichst hier zu mir, aber ich weiß gar nicht, wer du bist. Vers 14, Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und ich denke so, ey, willst du mich eigentlich veräppeln? So, ich brauche irgendwas, gib mir Tacheles. Aber das, was Gott hier eigentlich sagen möchte, ist, du kannst mich nicht in eine Box packen. Es gibt keinen Namen, der mich am besten beschreiben kann. Ich bin viel größer, viel mächtiger, als wenn du versuchst, es mit einem einzigen Namen auszudrücken. Einige von uns haben mit unseren Unsicherheiten zu kämpfen, weil unser Gottesbild zu klein ist. Zu viele Menschen haben sich entschieden für die sichere Variante des Christentums. Gib mir genug von der Bibel und von dem Glauben, damit ich in den Himmel komme. Ja, nicht in die Hölle, aber ja, nicht so viel, dass ich noch irgendwie mein Leben ändern muss oder jeden Sonntag in die Kirche und jetzt fängt er mit Kleingruppe an. Ja, also genug für den Himmel und genug, nicht in der Hölle zu sein, aber ja, nicht mein Leben verändern. Aber Gott möchte mehr sein als eine Lebensversicherung, sondern er möchte in deinem Leben etwas tun. Er möchte dich segnen, er möchte dir Kraft, Stärke geben und ein Selbstbewusstsein dir geben, das seinesgleichen sucht. Wir sollten uns nicht einfach nur für die sichere Seite entscheiden, sondern für die göttliche Seite entscheiden. Denn Gott ist immer noch der, der Wunder tun kann. Ein Gott, der uns von ganzem Herzen liebt. Und deine Reaktion sollte sein, hey Gott, wenn du mich wirklich liebst, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Mein ganzes Herz soll dir gehören. Und das ist so das Ziel mit 21 Tagen des Gebets, immer wieder neu zu sagen in dieser Zeit, Gott, ich möchte neu mein Herz für dich öffnen. Und das, was wir feststellen werden, ist, dass unser Gott kraftvoll ist. Du wirst eine neue Sicherheit in deinem Gott bekommen. Es gibt nichts, was unser Gott nicht tun kann. Er ist ein fester Anker für unsere Seele. Jemand sagte einmal zu mir, ja, du Stefan mit der Bibel und den ganzen Geschichten, Jona und der Fisch, ein Mensch kann nicht 3 Tage in einem Fisch überleben. Das ist gar nicht möglich. Und da habe ich gesagt, stimmt, ist nicht möglich. Eine Jungfrau kann auch nicht schwanger werden, ist auch nicht möglich. Aber zum Glück haben wir keinen Gott, den wir auf unsere menschlichen Maß reduzieren müssen, sondern Gott ist immer noch Gott, er ist kein Mensch. Und genau das ist das Problem, dass wir oft unseren Gott zu klein machen. Noch vor 100 Jahren glaubten die Menschen, dass wir in einer 4-dimensionalen Welt leben. Dann tauchte Albert Einstein auf mit seiner Relativitätstheorie und seine Behauptung, das Raum-Zeit-Kontinuum sei nicht linear, wie wir bisher angenommen haben, brachte die Welt der Wissenschaft komplett durcheinander. Als nächstes kamen die Stringtheoretiker mit der Hochrechnung darüber, dass es noch weitere Dimensionen existieren. Es gibt nicht nur die 4 Dimensionen, sondern je nachdem, welcher Theorie du glaubst, was für eine Hochrechnung da ist, gibt es zwischen 10 und 26 Dimensionen, die es heutzutage gibt. Wenn du also von all dem, was ich gerade erzählt habe, keinen Schimmer hast, fantastisch, genau da wollte ich nämlich hin. Wir reduzieren Gott auf unsere 4 Dimensionen. Aber es gibt viel mehr Dimensionen, die für den normalen Menschen gar nicht zu fassen sind. Und wenn wir das verstehen, dass es Dinge gibt, die einfach unser Verstand übersteigen, stellen wir fest, hey, unser Gott ist nicht an unserem Verstand gebunden, unser Gott ist größer. Er ist allmächtiger, er ist immer noch allwissend und er liebt uns von ganzem Herzen. Das ist unser großer Gott. Und deswegen schreibt Jeremia in Jeremia 32, Vers 17, O Herr, mein Gott, durch deine große Macht, die über alle Dimensionen, die weit mehr sind als nur die 4 Dimensionen, die ich wahrnehmen kann, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurde Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Dir ist nichts unmöglich. Das ist mein Gottesbewusstsein. Und das führt mich zu meinem zweiten Statement. Es gibt nichts, was für meinen Gott unmöglich ist. Das ist mein Gott. Es gibt nichts, was für meinen Gott unmöglich ist. Aber dann geht Mose weiter und sagt, aber was wenn? Was wenn? Das bin ich absolut. Ja, ja, Gott, super, aber gib mir genau den Vertrag, wo draufsteht, was genau passiert. Aber was wenn, wenn sie mir nicht glauben? Er sagt, 2. Mose 4, Vers 1, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Und was ist, wenn die mich peinlich finden, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Christ und so, und die finden es peinlich? Sprüche 29, Vers 25. Die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wenn du immer darauf schaust, was andere Menschen über dich sagen, schaust du komplett in den falschen Spiegel. Und zu sagen, hey, ich möchte darauf schauen, was Gott sagt und was Gottes Plan für mein Leben ist. Du wirst immer unsicher sein, wenn du auf andere Menschen schaust. Deswegen sagt Paulus, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und das sollte unser Statement sein, nicht, aber was wenn, sondern ich schäme mich nicht für die Botschaft von Jesus Christus. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, hier hinzustellen. Ich schäme mich nicht. Jesus hat mich so sehr geliebt. Er hat mir all meine Schuld vergeben. Er war bereit, für mich am Kreuz zu sterben. Und deswegen möchte ich mein Leben für ihn leben. Und deswegen möchte ich von seiner Liebe sprechen. Wenn Leute mich fragen, bist du Christ, sage ich, absolut, von ganzem Herzen. Ich liebe es, weil ich mich nicht dafür schäme. Und das letzte Statement ist, Ich habe noch nie, und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, ihr merkt schon, ich habe lange nicht mehr gepredigt, mein Herz ist voll und kommt ganz viel raus, aber die Band wird mir jetzt helfen, ein Ende zu finden. Ich habe noch nie, und das ist so, wie wir unterwegs sind. Wir disqualifizieren uns schon, bevor wir überhaupt angefangen haben mit der Arbeit. Hey, ich kann das gar nicht. Hast du es ausprobiert? Nee, ich weiß das schon, ich kann das gar nicht. Meine Eltern haben gesagt, ich bin nicht handwerklich begabt, ich schaffe das irgendwie nicht. Und das ist unsere Reaktion, genau die Reaktion von Mose. Denn wir lassen dieses Statement Entscheidungen für uns treffen, bevor wir eigentlich eine Entscheidung selber treffen können. Mose sagt Folgendes. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Gott, du bist hier, Dornbusch brennt, aber reden kann ich immer noch nicht. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Dafür hat er ganz schön diskutiert mit Gott, dass die Worte ihm schwer über die Lippen kommen. Naja, aber der Herr sagt ihm, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sich stumm und taub sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt. Gott, kein Bock mehr. Jetzt. Geh jetzt, okay? Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Und das ist bei uns oft genau der gleiche Fall. Hey, ich habe noch nie. Du hörst Dinge und sagst Dinge, zum Beispiel, hey, Kleingruppenleiter, ja, wir brauchen Kleingruppenleiter. Ich habe noch nie eine Kleingruppe geleitet. Lass das die Vanessa oder sonst wen machen. Aber vielleicht ist das die beste Qualifikation. Du hast noch nie, ist die beste Qualifikation für Gott, dass du dich nicht auf deine eigene Stärke verlässt, sondern dass du sagst, ey, ich habe es noch nie gemacht, also brauche ich Gott dabei. Weil manchmal, wenn wir es selber können, vergessen wir Gott dabei. Wir können schon, hey, Lobpreis hier, Musik, ich kann Gitarre spielen. Wofür brauche ich Gott dabei? Hey, du brauchst volle Kanne Gott dabei, weil es kein Konzert ist, sondern weil es Anbetung für Gott ist. Oder wenn ein neuer Job ist ausgeschrieben und du wünschst dir eigentlich diese Stelle, aber ich habe noch nie. Und dann zu wissen, hey, das ist nicht die Disqualifikation. Die Disqualifikation ist nicht, ich habe noch nie. Philipper 4, Vers 13 sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir sollten immer wieder bekennen, ich kann alles tun, auch wenn der Berg vielleicht gerade zu hoch für mich ist, die Aufgabe vielleicht gerade für mich zu schwer ist, aber mir ist alles möglich durch Christus, der mir die Kraft und Stärke gibt. Ich bin, der ich bin, durch die Gnade Gottes. Es gibt nichts, was für meinen Gott unmöglich ist. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Jesus Christus. Und ich kann alles tun durch Christus, der mir die Kraft und Stärke gibt. Diese vier Statements sollten auf deinem Spiegel sein. Wenn du morgens aufstehst und genau hinschaust, und wenn du all das siehst, was vielleicht nicht perfekt ist, die ganzen Falten und die Pickel oder sonst was, zu sagen, hey, ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Gott. Gott hat mich erwählt. Er ist für mich. Für diesen Tag, boah, ich sehe ganz schön müde aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es bis zur Mittagspause schaffe. Hey Gott, ich danke dir, dass du mir Kraft und Stärke gibst. Ich möchte kurz beten. Gott, ich bete für diese nächsten 21 Tage, wo wir jetzt reingehen. Ich bete, dass in dieser Zeit, dass wir nicht einfach nur einen Monolog führen, sondern dass wir einen Dialog führen. Und dass in diesem Dialog, Gott, dass du zu uns sprichst und dass du all das, was irgendwie rund und eckig gerade in unserer Seele ist, Gott, dass du da Veränderung schenkst. Gott, ich bete, dass deine Wahrheit uns Freiheit schenkt. Dass deine Wahrheit uns neue Kraft und Stärke schenkt. Gott, ich bete, dass du uns den Mut schenkst, den nächsten Schritt zu gehen. Dass wir wirklich in der Berufung leben, die du für uns geplant hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du durch deinen Geist in uns wirken wirst. Danke, Jesus.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!